Dios en mi mejor amigo. Este...
Diese Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in...
Kinder, mach den Fernseher aus! Davon gibt's viereckige Augen!
Hallo Achim.
Hallo Dominik.
Hallo liebe Zuhörenden. Willkommen bei Viereckige Augen, dem Podcast für Serien und serielle Kultur. Wir besprechen heute...
Star Trek Picard... Staffel 3, Folge 1 bis 4.
Genau, wir haben es irgendwie nicht geschafft. Ich bin einmal eingeschlafen und dann ist das erstmal insgesamt eingeschlafen mit der Besprechung.
Wie auch die Serie zwischendurch eingeschlafen ist.
Ah, oh, höre ich da Kritik zur Warte raus.
Vielleicht.
Jetzt ist ein guter Wiedereinstiegspunkt mit dem Abschluss des ersten Staffel-Arcs. Ja. Und einer Menge Teasern irgendwie. Hattest du irgendwelche Erwartungen an Picard, als es dann jetzt wieder anfing?
Nee, schlechter werden konnte es ja nicht. Eigentlich. So viel würde ich auch schon sagen, ist es auch nicht. Also, ja. Das wäre schon phänomenal gewesen, das bisherige zu unterbieten. Also von daher ist ganz schön, dass sie auch mit dem eigentlich fast allem abgeschlossen haben.
Ja, ich hatte ein bisschen Angst bei den ganzen Trailern, weil ja schon lange angeteasert wurde, dass nun die ganze Next Generation Crew mal wieder zusammenkommt. Und dachte ich, oh Gott, jetzt wird das... Vorher hatten wir nur einen alten Mann, der sich feiern lässt von allen. Und jetzt haben wir dann viele alte Leute, die sich feiern lassen. Und stellenweise stimmt es auch ein bisschen. Aber bislang hat mich die Staffel sehr positiv überrascht. Auch schon direkt mit dem Einstieg, mit den Intro-Sequenzen, das sah alles sehr cineastisch aus. Mit der blauen Schrift und Part 1, Part 2. Mhm.
Ja, das hat tatsächlich sehr viel von den Filmen, also ja. Von den erster oder zweiter Star Trek, weiß ich nicht genau.
Ja, wahrscheinlich zweiter, würde ich mal sagen, denn...
Also Zorn des Khan dann.
Ja, denn es nimmt auch sehr viel anderes von Zorn des Khan.
Ja.
Ja, also die Parallelen sind wirklich ganz, ganz offensichtlich. Mit Picard entdeckt, dass er einen Sohn hat, von dem er nichts wusste, den eine alte Liebe ihm vorenthalten hatte, aus mehr oder weniger guten Gründen, wie bei Kirk, der, ich weiß gar nicht, wie die Frau hieß, Doktor irgendwas, die ihn auch seinen Sohn vorenthalten hat, den er dann erst, wenn er 25 ist oder so, kennenlernt. Ein Kampf im Nebel, ohne Sensoren und, oh Gott, es waren noch mehr Parallelen. Naja, es gab auf jeden Fall sehr offensichtliche Parallelen zu Zorn des Khan. Ach ja, und dann...
Und das sollte es besser machen, oder?
Naja, also ob das nun besser ist, weiß ich nicht. Also, nee, ich hatte Angst davor, dass es einfach nur ein Abkupfern ist. Wie zum Beispiel der, oh Gott, das ist 13. Kinofilm, nee, 14. Auf jeden Fall der zweite Reboot-Film, der einfach die Story nochmal nachgegangen ist und dann nur noch einmal einen Charakter tot getauscht hat. Ja, das fand ich schon nicht so gut. Ja, das hat mir ein wenig Sorge bereitet, als ich diese Parallelen erkannt habe. Aber haben sie echt, also sie haben es ganz gut eingebaut. Sehr spannend.
Okay, ja, wer den Film nicht kennt, hat jetzt dabei auch nichts verpasst. Also das war jetzt auch nur so, für die es kennen, waren das nette Parallelen. Ansonsten, ja, haben sie halt so eine Geschichte nochmal erzählt. Also sie haben sich auch nicht groß was Neues ausgedacht.
Nee, stimmt. Konntest du das denn nachvollziehen? Mit Beverly und Picard und ihrem gemeinsamen Sohn. Also die Motivation aller Charaktere.
Ja, da ist mir so einiges schleierhaft geblieben. Also, nee, so richtig nicht. Weil, also, wann haben wir sie das letzte Mal gesehen? In Star Trek, der Aufstand?
Ja.
Ja.
Und danach hatten sie wohl ein Date an einem Wasserfall, haben rumgemacht und dann ist sie verschwunden.
Was auch irgendwie, also Also sie haben es ja immer ein bisschen angedeutet, dass die was miteinander haben, aber halt auch nicht so richtig. Am Ende war es dann mehr freundschaftlich. Sie erzählen es ja auch nochmal, es war halt so ein On-Off-Ding. Und ich glaube, in der Aufstand hat auch Picard auch eine von diesen Unsterblichen, mit der er da anbandelt, oder?
Ja. Ja, sie hatten es ja öfter versucht und haben dann auch irgendwie, waren vom Kopf her miteinander verbunden in einer Episode und da haben sie dann ja auch darüber gesprochen, dass sie das irgendwie immer für möglich hielten auf beiden Seiten, aber die Zeit dafür einfach nie richtig war, dass das nicht einfach nie der richtige Moment war und sie das jetzt auf einer freundschaftlichen Ebene halten wollen. Also das war eigentlich durch, das ganze Thema zwischen Beverly und Picard. Und dass das jetzt nochmal offensichtlich entflammt ist offscreen und so weit, dass sie, ja, dass sie dann auch miteinander Verkehr hatten, offensichtlich. Das halte ich irgendwie alles für unrealistisch.
Ja, und es wirkt halt so unglaublich konstruiert. Also zum einen sich Picard vorzustellen, wie er Coitus mit ihr vollzieht, ist irgendwie merkwürdig. Passt irgendwie überhaupt nicht da rein. Aber okay, gut. Sie haben halt irgendwie zusammengefunden, angeblich. Ihre Entscheidung kann ich aber auch nicht so ganz nachvollziehen. Also sie erzählen es uns ja auch nur, und es ständig ist dir irgendwas passiert und hier bist du gerufen worden und da musstest du hin und da bist du knapp dem Tod entgangen und schon wieder ist irgendwie dein Leben in Gefahr gewesen. Und das ist okay, das eine, und dann, das konnte ich dann ein bisschen nachvollziehen, dass sie sagt, naja, und ein Kind von dir wäre immer in Gefahr. Also, dass sich das immer auf seine Kinder auswirken würde, ja, dass die auch nie ein sicheres Leben haben könnten. Den Teil habe ich dann nachvollziehen können, aber ja, ach, das Ganze war mir irgendwie so ein bisschen schleierhaft.
Ja, ich habe jetzt auch Picards Lebensstil war eigentlich ja auch nicht so actionbasiert, wie es jetzt da dargestellt wurde. Und an dem Tag wurdest du vom Senat angebombt und hier hat man dich gejagt und da kamen die Remaner, später oder jetzt in der aktuellen vierten Folge wird ja auch noch erwähnt, dass er von Hirogen gejagt wurde und Picard ist eigentlich der Typ hinterm Sessel und Archäologe und das ist erst so ein bisschen in den späteren Kinofilmen aufgetaucht, dass er dann Action-Picard wurde. Und auch die Geschichte, die sie uns innerhalb von Picard erzählt haben, dass er dann eigentlich ja diese Flotte geplant hat ein paar Jahre lang und den Aufbau besichtigt hat, dann mit den Kolonisten auf die Welten verteilt hat oder Flüchtlinge auf die Welten verteilt hat, das schien jetzt auch nicht so der gefährlichste Job der Welt zu sein. Und dann hat er sich ja dann die letzten 15 Jahre oder so zurückgezogen, dass da Beverly nicht mal zwischenzeitlich, die ja dann selber plötzlich Action-Beverly wird, weil sie dann Flüchtlingstransporte führt und Medizin in Randwelten Medizin bringt. Deren Lebensstil scheint recht gefährlich zu sein.
Ja, also sehr, sehr konträr zu dem, was sie für ihr Kind eigentlich möchte und dann aber macht.
Während Picard irgendwie lockerflockig irgendwie, in seinem Weingut rumhängt als gehalfterter Ex-Admiral. Und dann irgendwie noch maximal ein paar Geschichten den jungen Kadetten mit auf den Weg gibt.
Ja.
Ja, was auch, also, was ich sehr selbstbeweihräuchernd fand, die ganze Szene in Guinan's Bar. Ein Set, was sie offensichtlich dringend wieder benutzen mussten, weil es teuer war. Und das haben sie jetzt in jeder Rückblicksequenz und dann später auch vom Holodeck benutzt. Ja, sie müssen ein bisschen Geld sparen, offenbar.
Ja, und da konnte ich dann auch nicht ganz nachvollziehen, noch zu dem Gespräch zwischen ihm und Beverly, dass dann auch seine aktuelle Freundin, Lebenspartnerin irgendwie dann gar kein Thema mehr war. Also da hat er auch irgendwie, also okay, sie spielt ja vielleicht in dem Moment in der Beziehung zu seinem Sohn, die ihm verwehrt wurde, keine Rolle, aber ja, weil er dann auch erzählt irgendwie, was hätte sein können und er hätte Vater sein können und ja, aber dann war sie irgendwie so gar nicht mehr Thema. War ein bisschen merkwürdig. Wobei es andersrum vorher halt so war, ist ja noch in der ersten Folge so, er kriegt den Hilferuf und das erste oder die erste Person, mit der er das bespricht, ist dann, wie auch immer sie heißt.
Ja, genau. Ja, ich hoffe auch nicht, dass Beverly und Picard jetzt wieder anbandeln, sondern dass das einfach, ja, er sich jetzt mit seinem Sohn auseinandersetzt und er vielleicht noch ein bisschen Groll auf Beverly hat. Aber ich weiß auch nicht. Das haben sie eigentlich ausdiskutiert und ist so durch. Weitere schwierige psychologische Folgen, die ich jetzt auch nicht so ganz nachvollziehen könnte, war Riker und Deanna. In meiner Erinnerung war es so, also ihr Sohn ist gestorben, weil Star Trek die Sternflotte oder die Föderation Androiden verboten hat, wegen einer seltenen Krankheit. Und dann haben sie sich zurückgezogen auf einen Planeten und waren eigentlich ganz glücklich. Und dann hat er mal Picard nochmal geholfen, als er dringend hunderte von identischen Schiffen brauchte. Und jetzt wird so ein bisschen erzählt, dass Deanna und er sich voneinander getrennt haben oder nicht mehr zusammengelebt leben konnten, weil er sich so sehr an den Tod, weil er emotional tot war, von dem Tod seines Sohnes. Er dieses Leid dann auch nicht Deanna antun wollte, die das ja empathisch mitspürt.
Ja, oder nicht? Das habe ich irgendwie alles nicht so ganz verstanden. Also, der Sohn war als erstes da. Mhm. Also, sie haben ja auch noch eine Tochter, die ist 12, 13 oder so. Irgendwie so junge Teenagerin.
Ja.
Und der Sohn war zuerst da.
Ja, das habe ich ja genau.
Mhm. Hatte der einen Namen?
Thaddeus oder sowas.
Okay. Tiberius. Ja.
Vielleicht sowas in der Richtung.
Nee, keine Ahnung. Und dann, genau, hast du gesagt, haben sie zusammengelebt und eben als kleine Familie, wurde das vorher schon mal gesagt, also in Staffel 1 war doch Riker schon da, oder? Dass Picard Riker da besucht hat, in deren Haus.
Ja, genau.
Das ist irgendwie so eine Szene, Sie sitzen zusammen am See und Riker ist am Kochen und ist der gute Hausmann und ja.
Backen Pizza, die dann im Ofen verbrennt, mit der wirklich unglaublich sympathischen Kinderschauspielerin, die Kestrel oder so ähnlich, heißt seine Tochter, glaube ich, spielt, die ich echt gut fand. Daraus wurde halt auch gar nichts gemacht. Und er, ja, deswegen kann ich die ganze Geschichte jetzt irgendwie nicht mehr so ganz nachvollziehen. Oder ich habe irgendwas verpasst.
Ja, keine Ahnung. Also konnte ich mich auch nicht dran erinnern. Und dann sind irgendwie die Erklärungen ganz komisch. Also dann haben sie sich dann irgendwie getrennt. Aber es muss dann ja kürzlich gewesen sein, weil vor, keine Ahnung, 2 Jahren oder so, dann waren sie ja noch zusammen. Und
ja.
Ja, merkwürdig.
Und da hat er das Leid dann offensichtlich nicht gespürt. Oder sie das Leid nicht gespürt. Und
ja. Ja, und es wurde uns ja jetzt auch erst in der letzten Folge erzählt. Also, dass der Sohn gestorben ist, schon früher, aber dass sie jetzt getrennt sind, war vorher auch kein Thema. Hätte auch nicht sein müssen.
Ja, sie versuchen das, glaube ich, wieder zurechtzuschreiben. Ich meine, Riker sagt ja auch noch, ja, ich würde ganze Welten für ihn, oder so in der Rückblicksszene, würde ganze Welten für ihn anzünden oder zerstören. Und ja, dann verbietet die Sternflotte Androiden-Gehirne herzustellen, wodurch sein Sohn irgendwie gerettet werden hätte können. Und er akzeptiert das irgendwie. Oder es wird daraus keine Mission gemacht, doch eins zu organisieren. Weiß ich nicht. Da scheint er sich ja mit abgefunden zu haben. Oh ja, nee, dann stirbt er halt. Thaddeus heißt der Sohn. Hieß der Sohn. Ja, deswegen, dieses ganze Familienthema, das scheinen sie jetzt irgendwie nochmal umgeschrieben zu haben oder ich habe irgendwas nicht mitbekommen, was da passiert sein soll.
Was ja eigentlich schwierig ist, weil so viel ist ja gar nicht passiert.
Nee.
Also wir sind jetzt schon irgendwie sehr auf diesen kleinteiligen Kram gegangen, aber viel passiert ist in diesen ersten 4 Folgen ja eigentlich überhaupt nicht. Das lässt sich ja sehr, sehr leicht zusammenfassen. Es gibt einmal den Hilferuf, den Notruf von Beverly, woraufhin dann Picard ja eigentlich das spricht mit niemandem und schon gar nicht mit der Sternflotte völlig missachtet.
Ja.
Also vertraue niemandem. Okay, dass Laris heißt sie übrigens, seine Freundin, dass das der noch erzählt, okay, kann ich noch irgendwie ein bisschen nachvollziehen. Alan rennt er zu Riker und Riker rennt zur Titan und dann erzählen sie es Seven, glaube ich, auch. Und es geht immer weiter und am Ende sind sie halt mit dem ganzen Schiff da. Allerdings auch, was hätten sie auch sonst machen sollen? Weiß ich nicht genau. Aber die Sternflotte ist auf jeden Fall involviert.
Und vor allen Dingen wurden sie explizit vor der Sternflotte gewarnt. Es war ja nicht nur Vertrauen niemandem, sondern und schon gar nicht der Sternflotte oder so. Da hätte er sich doch lieber an seine romulanischen Freunde wenden können oder an die Fenris Ranger, keine Ahnung, an irgendwelche andere Organisationen als die Föderation oder die Sternflotte, deren Schiff er dann ja auch klauen muss. Das ist übrigens auch wieder eine Zorn des Khan-Referenz. Klauen des Schiffes.
Ja. So, sie landen in diesem Nebel, wollen das Schiff da retten, werden gejagt, verschwinden immer tiefer in dem Nebel und müssen dann wieder da rauskommen und schaffen es erst ganz am Ende. Und nebenbei gibt es noch die kleine Handlung um Ruffy, wo es aber auch nicht wirklich, das bringt auch nichts.
Naja, ist der Vorbau oder Hintergrundgeschichte zum nächsten Arc der Infiltration der Formwandler, Gestaltwandler, wie auch immer.
Ja, aber das Ganze in 4 Folgen hätte, also Folge 2 und 3, das so gut wie nichts passiert. Da geht's quasi nicht weiter.
Ja, das stimmt.
Also noch nicht mal actionreich oder so. Also sie erzählen noch mal ein bisschen was, aber da passiert nichts. Sie sitzen zwischendurch ewig zusammen beim Captain's Dinner, da ist irgendwie nichts los und dann erzählen sie hier nochmal was und da nochmal was und man sieht nochmal Ruffy und Worf dann. Ja, und Worf auch total blass eigentlich. Also kommt ein bisschen grummelig an, haut ein paar Köpfe ab und ja,
sagt dann, dass er Pazifist ist. Dass er Pazifist ist.
Ach so.
Das fand ich auch sehr gut, nachdem er Leuten irgendwie die Köpfe abschlägt, trinkt er einen Kamillentee und das scheint jetzt so Pazifismus zu sein.
Gefühlter Pazifismus. Ich fühle mich sehr als Pazifist.
Ja, auch Ruffy ging mir einfach auch schon direkt auf den Keks und auch die ganzen Sets dort waren scheiße. Das sah alles irgendwie mega billig aus. Ja, also der ganze Teil hat mir überhaupt nicht gefallen. Bin ich froh, dass sie da schnell weg sind. Worf mag ich, aber konnte man jetzt auch nicht sehen, ob er sich jetzt nochmal irgendwie weiterentwickelt hat oder, also er behauptet ja, sich weiterentwickelt zu haben, aber dann mit diesem Lack- und Leder-Outfit, das sah auch irgendwie alles seltsam aus. Als Sektion 31 auch, also nachdem er mit Bashir zusammen gedient hat, obwohl er da schon immer Sympathien für Sektion 31 hatte. Ja, ich hoffe, Ruffy bleibt weg, aber so viel Glück werden wir nicht haben.
Nee. Also bei der ist noch, warum ist sie überhaupt noch da? Also die ist vom Charakter her nicht interessant. Kriege ich jetzt noch einen kurzen Moment mit ihrem Ex-Mann?
Ach ja.
Der auch zufällig dann irgendwie da ist, dass das ja noch alles auf diesem Planeten abspielt, ist irgendwie eigenartig. Ja, sie hat am Ende eigentlich nicht wirklich was erreicht, hat auch irgendwie nichts dazu beigetragen. Also
nö, sie wissen, dass es Formwandler gibt, aber das findet ja die Crew auch so an sich raus. Ja.
Ja, und Worf schien das ja auch schon zu wissen. Warum hat er sie da hingeschickt? Es war mir alles irgendwie unklar. Also, hätte man irgendwie lassen können. Bloß für dieses relativ eindrucksvolle Bild mit der Portalwaffe, was ich dann im Nachhinein witzig fand. Sie hätten einfach Rick und Morty dann auch irgendwo langlaufen lassen können. Das ist, weiß nicht, kommen wir vielleicht noch.
Die Portalwaffe fand ich auf Planeten ganz, ganz eindrucksvoll von der Zerstörungsgewalt. Im Weltraum war es total lächerlich, fand ich, mit diesem, oh, wir fliegen weg, oh, wir fliegen durch das Portal, wir sind wieder da, wir schießen auf das Portal, wir schießen auf das Schiff und ein Portal öffnet sich und wir beschießen uns quasi selber.
Okay, das fand ich immerhin witzig. Also,
okay.
Ja.
Ich finde, es hat sich auch zu sehr wiederholt. Das stimmt, es waren irgendwie 3-4 Konfrontationen, wo es dann darum ging, oh nein, er wird uns angreifen, oh nein, er gibt uns noch so und so viele Stunden, der Bürger, und jetzt müssen wir fliehen, und
der Bürger.
Ja.
Wie heißt es im Englischen?
The Shrike. Also der Bürger ist ein Vogel. Also es macht Sinn tatsächlich, die Benennung. Mhm. Der Vogel ist ein Würger, also der Bürger ist ein Vogel, der Tiere foltert quasi. Der spießt die auf Dornen auf oder klemmt sie zwischen Ästen ein und tut ihnen erstmal eine Weile Gewalt an und zur Bevorratung. So macht es ja auch halt dieses Schiff und er sagt ja, ich will Jack, ich werde dich Stück für Stück auseinandernehmen, alles, was dir wichtig ist, und ich gebe euch jetzt 10 Stunden Zeit oder so und schießt dann die wichtigen Systeme aus.
Das ist, glaube ich, nur 1 Stunde, ist noch spannender.
Vielleicht, ich weiß nicht. Es ist irgendwie enorm viel Zeit dafür, dass sie eigentlich irgendein Ziel hat, was das nun genau ist, außer Jack Crusher zu haben, vermutlich. Aber warum? Keine Ahnung.
Auch das ist völlig unklar. Ja. Also ja, sie wollen den irgendwie, und das wird ja nochmal diese eine Szene, wo sich die Hand abschneidet, deutlich, dass ja irgendwie alles, ja, dass sich da alles nur um ihn dreht. Ja, gut. Sie wollen uns offensichtlich noch nicht verraten, warum.
Ja, aber auch die Charaktere scheinen es ja vergessen zu haben, irgendwie. Also sie könnten ja nochmal Jack Crusher nochmal eingehender befragen. Was hast du in den letzten Jahren so getrieben? Warum bist du wichtig? Scannen wir dich nochmal ordentlich, vielleicht bist du die Reinkarnation von was weiß ich nicht was und hast irgendwelche besonderen Fähigkeiten. Ja.
Ja, Leute scannen oder nochmal genau durchsuchen ist ja irgendwie auch so gar nicht. Also aus der Zelle befreit er sich ja mit irgendeinem elektrischen Gerät, was er noch an der Hand hat. Mhm. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Sternflotte. Ihr habt es dann wieder drauf.
Die Sternflottensicherheit ist wie eh und je auf dem optimalen Stand.
Ja, ist Verlass drauf.
Ja, die Waffen, also wir sehen ja Action Beverly gleich zu Anfang und mit irgendwie seltsamen Sternflottenwaffen, die jetzt wie Disruptoren sind und irgendeine komische Pumpgun, die sie viel zu oft pumpt. Da für einen Schuss pumpt sie, glaube ich, 3-mal. Ja, es war schon fast lächerlich, fand ich. Und alle gehen jetzt, alles explodiert jetzt, wenn es getroffen wird. Nur halt manche Menschen nicht, die haben dann Löcher in den Schultern.
Ja, das war auch so ein komischer Moment. Also die schießen da Dauerfeuer in alle Richtungen und sie kann aber trotzdem durchlaufen und wird nicht getroffen. Aber dann einmal kurz die Schulter nach vorne gedreht und dann doch erwischt.
Ja.
Ja, ein bisschen merkwürdig. Ja, sie übertreibt da irgendwie völlig. Naja, gut. Warum auch immer. Also ich verstehe da auch, Dr. C scheint ja irgendwas zu wissen. Ganz offensichtlich. Und sie verrät es aber halt niemandem. Weil sie niemandem vertraut.
Ja.
Aber sie verrät es auch Picard nicht. Warum auch immer nicht. Also den holt sie immerhin zur Hilfe, aber sie verrät nichts. Warum? Also.
Sie wusste ja anscheinend nichts von den Formwandlern. Also.
Nicht?
Na, sonst hätte sie das ja mal vorher gesagt. So zumindest irgendwie der Person, die sie vertraut, nachdem sie meinetwegen gescannt hat.
Ja, sie sagt aber auch jetzt. Das ist erst der Anfang, es wird noch viel schlimmer. Also jetzt in der letzten Folge, als irgendjemanden erschießt. Ja, irgendeinen Officer wurde erschossen von dem Formwandler und sie sagt, ja, es ist erst der Anfang, es wird noch viel schlimmer.
Okay, ja. Denn so lange sind sie auch noch nicht in Gefahr, habe ich das Gefühl. Also es gibt ja so einen Rückblick, wo dann Jack Crusher einen Deal macht mit den Fenris Rangern und die Fenris Ranger informieren dann die Kopfgeldjägerin, die auch irgendeinen Namen hat. Und ab da erst geht's ja bergab quasi. Für die beiden haben sie sich ein bisschen im Nebel versteckt und tauchen immer mehr komische Schiffe von verschiedenen Welten auf. Dieses ganze. Es tauchen verschiedene Schiffe auf, die dann von verschiedenen Koalitionen sind, aber irgendwie alle das gleiche Ziel verfolgen, also alle infiltriert sind vermutlich von etwas. Das wurde dann auch irgendwie schnell fallen gelassen wieder. Es wurde dann, glaube ich, das letzte Mal erwähnt mit, sie haben Waffen von allen Planeten haben sie auf diesem Würgerschiff. Und das ist so unglaublich mächtig. Also die Anzahl an Torpedos, die da genannt wurde, ist ja lächerlich. Das war dann auch nicht mehr beeindruckend, sondern einfach nur noch lächerlich, diese Aufzählung. Ja, mal gucken, was sie jetzt noch draus machen. Irgendwie muss ja dann jetzt noch Geordi mit dazu und Lore und Moriarty. scheint mir noch nicht, kein Plan vorzuherrschen.
Die hat man noch im Trailer gesehen, ne?
Ja.
Ja.
Und wie sie das jetzt alles irgendwie zusammenbringen wollen, Also sie haben ja, also was gut an der Episode ist, ist soweit die Optik insgesamt. Also das haben sie irgendwie raus, alles ein bisschen duster vielleicht, aber das ist jetzt irgendwie der neue Stil. Uniformen sind gut. Das Schiff sah auch ganz gut aus, fand ich.
Die Titan, ja, wie so mit so einem fetten Nacken. Also ist ganz witzig, die Titan jetzt halt mal so zu sehen, weil die Titan wurde ja immer voll gehypt in Lower Decks. Mhm. Und die Titan ist das Maß der Dinge und nichts geht über die Titan und alle wollen auf die Titan. Ja, also ist jetzt nicht gerade das schönste Schiff. Also ich fand sie eher sehr klobig und es war jetzt auch, sie haben es mehrfach gesagt, es ist eigentlich ein Forschungsschiff.
Mhm.
Zumindest sagte das der Captain, wirkte immer eher etwas mächtiger. Aber ja, auf jeden Fall gegen diesen Würger auf jeden Fall chancenlos.
Ja, vollkommen unterlegen. Aber trotzdem ganz nett aussehend. Also ich fand es jetzt nicht. War ein Star Trek-typisches Schiff. Ist ja auch irgendwie angelehnt an die Constitution-Klasse. War das das?
Neo-Constitution.
Ja, genau. Also im Grunde auch nur ein Refit. Ist ja auch wieder dieselbe Geschichte. Ja, es gab ein Refit der Enterprise. Jetzt ist es halt ein Refit der Titan. Die in den Büchern echt viel cooler beschrieben war. Also ich habe die, glaube ich, 3 oder 4 Titan-Romane gelesen. Da ging es dann halt eher darum, dass eine sehr viel diversere Crew ist. Das heißt, da gibt es ganz aquatische Decks, damit auch aquatische Personen dort dienen können. Und die Gänge sind größer, damit dann auch Personen, die über 2 Meter groß sind, drauf dienen können. Ja, das sah man jetzt alles nicht. Das war jetzt halt, ist ein bekannter Schiffsname. Von den stecken wir jetzt noch in altes Remodeling. Ist eh viel. Ah, das kennt ihr doch. Hier haben wir es noch mal, das bringen wir es hier noch mal ein. Ihr kennt Formwandler. Ich erwähne Odo. Kennt ihr den noch? Ja.
Er zeigt sogar, man sieht ihn kurz auf dem Bild, auf dem Pad.
Echt? Okay.
Ja, als der Pot gezeigt wird, also der Regenerationstopf, da gibt es kurz ein Bild von Odo.
Ja, seltsam fand ich, dass der Regenerationspot halt auch genauso aussah wie der von Odo.
Das ist das Standardmodell.
Ja, genau. Daran kann man die Formwandler erkennen. Jeder, der diesen Pot, nicht transportiert, sondern herstellt. Mit dem Herstellungsgerät. Das wie heißt?
Replikator.
Danke. Jeder, der diese Form im Replikator herstellt, der sollte mal untersucht werden.
Okay, ja. Dabei sagt er selber auch, es kann auch eine Vase sein oder was auch immer. Hauptsache, ja. Eimer. Hier so ein Dingens, Strohhalmeimer. Sangria-Eimer oder so. Weiß nicht. Also das ging mir bei der ersten Folge ganz doll so, dass es irgendwie, hier ist ein Easter Egg und da ist ein Easter Egg und noch eins und noch eins und noch eins und hier eine Anspielung auf den Film und da noch eine für den und hier erzählen wir noch ein bisschen weiter. Aber also gebracht hat das alles nichts. Folge 2 und 3, mega langweilig. Folge 4 war jetzt immerhin spannend, wobei halt am Ende auch nicht viel passiert ist. Also,
nee.
Das hat uns inhaltlich und auch die Charaktere irgendwie nicht groß weitergebracht. Wenn überhaupt. Also Picard schweigt sich über weite Szenen irgendwie aus. Okay, er ist aber auch ganz alt. Kann ich noch, also ich finde, an sich spielt das ganz gut, weil er ist einfach ein super alter Mann, der auch nicht mehr so klar und klar, vielleicht schon noch, aber nicht mehr so viel denken kann. Vielleicht versucht die Serie das auch so ein bisschen darzustellen. Geht davon aus, dass das Publikum so alt ist wie er und dann machen sie halt nur 2 Erzählstränge und versuchen alles möglichst einfach zu halten.
Ja, für wen das was getan hat, die Folge, war vor allen Dingen für den Captain Shaw, heißt er, glaube ich.
Mhm.
Der von, also wirklich absurd arrogantem Arsch, wo ich dachte, ach, so können sie keinen Charakter zeichnen. Der war ja comichaft ignorant quasi und so ein selbstverliebtes Arschloch. Und denen haben sie es geschafft, irgendwie eine menschliche Seite zu geben innerhalb dieser 4 Folgen mit einer ja, es ist natürlich alles, ist wieder Wolf 359. Alle, die Picard hassen, müssen natürlich bei Wolf 359 dabei gewesen sein. Aber es hat das zumindest verständlicher gemacht, fand ich. Und auch seine Wandlung, dass er Seven nun respektiert und Kritik annehmen kann. Oder ja, zumindest diese Kritik wahrnimmt, fand ich erstmal ganz überzeugend. Also ihn fand ich am Ende, ich würde gerne bei ihm bleiben, als bei dem alten, seiernden Mann.
Ja, aber also diese Szene da in der Bar, wo er völlig, völlig abdreht, fand ich auch, hat sich mir nicht ganz erschlossen. Also ja, das Trauma, okay, verstehe ich. Er wurde halt unter 50 Leuten zufällig ausgesucht, mehr oder weniger zufällig. Und dass ihn das natürlich auch irgendwie belastet, aber dass das Picard anhängt, ist auch irgendwie unklar. Also ja, alle wissen doch eigentlich, wie die Borg funktionieren, und dass das nicht im geringsten sein eigener Antrieb war, muss doch auch irgendwie klar sein. Also immerhin arbeitet er mit einer Borg zusammen auch, oder Ex-Borg. Also auch ja, wenn er nicht besonders viel für sie übrig hat, muss er doch das Prinzip verstanden haben, dass sie da Teil eines Kollektivs war und dem Ganzen jetzt wieder ja, losgelöst ist und als Individuum dasteht und vorher halt überhaupt kein eigenes Denken hatte. Ja, am Ende ist ja auch Picard der gewesen, der es dann aufgrund seiner unglaublich großen Willenskraft geschafft hat, sich dem Ganzen zu entsagen. Ja, und da ja auch, wie haben sie es gemacht? Haben sie irgendwie ein Virus eingeschleust oder ja, genau, so?
Mhm. Ja. Schlaf über Datas positronisches Netz irgendwie ins Kollektiv geschleust. Ja, nein, verstehe ich. Ich fand es seltsam, dass dann plötzlich alle hoffnungslos wurden. Also dieses, also das ist, sie haben sich damit abgefunden, ja, wir sterben jetzt demnächst. Und jetzt nur eine Frage, ob wir in einer Stunde sterben oder in 4 Stunden. Und die meisten haben sich dann irgendwie für 4 Stunden entschieden. Riker ist depressiv. Picard gibt irgendwie auf und Beverly ist die Einzige, die irgendwie noch produktiv arbeitet und diesen Code entschlüsselt, was dann auch eine dämliche Idee war mit dem, ha, das ist eine Geburt, wir haben direkt ein neues Leben.
Ja, auch vorhersehbar, ja, also dass da irgendwas noch mit passieren muss, also jetzt nicht genau, was es war, aber ja, natürlich erzählen sie es uns, damit es noch benutzt wird.
Ich finde es nur schade, dass es dann immer einzelne Charaktere sein müssen, die brillant sind. Und eben nicht, dass Beverly hingeht und das Forschungsteam motiviert. Sie kann ja dann immer noch im Zentrum sein, kann diejenige sein, die irgendwie sagt, so, wir packen das jetzt an. Hier ist das Astrolaboratorium. Sie. Wir arbeiten jetzt an Folgendem. Gibt es einen Rhythmus? Blablabla, Analyse. Und dann entwickeln wir als Team eben halt irgendwie eine Theorie und stellen die dann den Offizieren vor, den anderen Offizieren, sondern es ist wieder, ah nee, ich mache das für die Krankenstation so nebenbei, während ich noch irgendwie 1000 Leuten helfe und ja, das fand ich schade, das ist diese Ego-Trips, die dann gefahren werden. Das wird ja dann auch nochmal, das ist in der Folge 3 irgendwie ein, dass dann Picard und Riker ihre unterschiedlichen Kommandostile aufeinander prallen, sie dann sauer aufeinander sind oder Riker auf Picard sauer ist, weil er sie zum Tode verdammt hat. Und das ist auch sehr untypisch. Das finde ich alles sehr schade bei der neuen Serie, dass das Teamwork, was sie am Ende irgendwie, was sie erwähnen, das, was wir am besten können. Wir arbeiten zusammen. Aber es sind dann nur Einzelne, die Personen, die zusammenarbeiten. Die Crew wird vollkommen im Dunkeln gelassen und arbeitet irgendwie nicht mit. Finde ich schade. Ja, okay. Ansonsten kompetent an sich. Also.
Was? Wer?
Die Serie. Also, es ist immer noch viel zu viel Melodrama drin, aber es ist nicht. Es hat irgendwie seinen Zweck. Ab und an. Ich habe manchmal kurz Dinge gefühlt und wurde mitgenommen. Ist immer noch alles unlogisch und sie werden es uns dann durch Hokuspokus erklären, aber an sich fand ich die Staffel jetzt bislang sehr unterhaltsam. Bis okay. auf ein paar ärgerliche Sequenzen, wie Ruffy, wie die ganzen Rückblicke, die fand ich alle kacke, haben mir überhaupt nichts gebracht.
Ja, die waren immerhin nur sehr kurz und es war jetzt auch, es ging immerhin nicht um große Geschichte dabei. Also, dass sie uns jetzt an den Stellen irgendwas erklärt haben, was dann jetzt auch in der Folge unbedingt wichtig wird. Also, es hat nochmal so ein bisschen, ja, jetzt in der vierten Folge, ja, dass er halt bewundert wird und nochmal ein bisschen was erzählt. Und dann eben dieses Teamarbeit und sie müssen sich auf ihre Crew verlassen können und so. Und vorher das mit Riker, ja, das hätte man auch, sie erzählen es halt, damit wir jetzt darüber Bescheid wissen, hätte man aber auch echt lassen können. Also hätte man auch was anderes erzählen können.
Ja, was Spannendes zum Beispiel. Oder wie sie die Suche nach dem Changeling organisieren. Das ist auch wieder eine Person. Auch Seven muss alleine, weil sie suspendiert ist, kann sie unauffälliger dem nachgehen. Da ist so eine Szene wie das, wo ist denn das? Das unentdeckte Land, wo sie nach den Stiefeln gucken. Das fand ich spannender, oder das war eine coole Sequenz irgendwie, wo das ganze Schiff auf den Beinen ist, alles wird durchsucht, alle machen mit und hier ist es halt nur, ja, sie geht durch den Gang und findet eine Urne und muss die aber blöderweise irgendwo anders hinbringen, weil der Scanner nicht funktioniert oder der Tricorder wieder dann nicht ausreicht. Ja. Und begegnet dann zufällig dem Changeling, der, ja, das war mir...
Das ist auch mein Sift-Pot. Ja, hab genau. Ich doch reingesifft.
Ja. Ja, auch wieder so eine Solo-Aktion. Was nicht not tut eigentlich.
Ja, jetzt haben wir noch am Ende angeteasert, Jack hat irgendwelche Visionen oder ähnliches. Sieht irgendwie den roten Engel. Nicht roten Engel.
Ach so, ja, das habe ich schon wieder vergessen.
Irgendwie eine Tür, die sich rot abzeichnet und dann aufgeht. Und in seinem Hintergrund sind irgendwelche Blutlachen oder was auch immer, auch rot, was da irgendwie aufgeht. Aber also erkennen konnte ich nichts. Ja, was auch immer.
Nee, eine rote Tür. Was hatten wir denn alles? Irgendwas mit Rot. So ein Adergewebe. Ja. Nö, habe ich jetzt auch gar keine Ideen zu, was es irgendwie sein könnte.
Ja, ich auch nicht. Keine Ahnung. Also, da ist halt so mein Eindruck, Dr. Crusher weiß schon mehr dazu. Aber wie gesagt, verrät es halt nicht. Und das finde ich halt nervig. Also, dann soll sie doch was erzählen. Sie erzählt es ja nur nicht, damit bei uns noch die Spannung da ist. Aber irgendwie nervt es mich nur.
Ja, ich frage mich jetzt einfach nur, wie sie zum nächsten Storypunkt kommen wollen. Denn im Grunde ist ja jetzt erstmal alles klar. Außer es gibt Changelings überall. Vielleicht mehrere, man weiß es nicht. Und jetzt könnten sie im Grunde zum Reparieren fahren und alles ist gut. Der Bürger wird sie jetzt irgendwann nochmal verfolgen, aber sie werden es ja jetzt wohl vorher zu einer Sternflottenbasis schaffen und Hilfe holen können.
Ja, der nächste Punkt wird schon bei Ruffy sein, bei Ruffy und Worf, weil sie haben ja immerhin herausgefunden, dass es eigentlich nicht um die Waffe ging, weil das wird ja nur irgendjemandem in die Schuhe geschoben, der es ja aber definitiv nicht war, irgendein Romulaner.
Ja.
Und wir wissen ja, dass in dem Daystrom Institute, wissen wir aus der ersten Staffel oder zweite Staffel, keine Ahnung, dass da ja Before gelagert ist, unter anderem auch.
Ja, und vielleicht der Lore auch. Also,
vielleicht, okay.
Ich bin jetzt auf Lore gekommen, weil der ja eh unterwegs ist. Also sieht man auch im Trailer. Ja, Lore ist und wird auch noch vorkommen.
Na.
Oder ein böser Before, aber Before war ja so ein bisschen ein beschränkter Data.
Ja, und in Before ist auch Data reingeladen. Also,
ja.
Weiß nicht. Und Data haben sie ja immerhin abgeschlossen.
Ja, also wenn die Lore geklaut haben und Lore tut sich mit den Changelingen zusammen aus irgendwelchen Gründen, um Jack Crusher zu jagen, naja, der irgendwas Besonderes haben muss oder können muss.
Ja, wenn es am Ende auch wieder irgendwas aus der Zukunft ist oder aus der Vergangenheit, dann, ja, ach nee.
Und nicht die blöden mechanischen Wesen. Da hatte ich, doch bei der Vision hatte ich kurz Angst, dass es schon wieder irgendwelche Tentakel sind, die aus der Dimension herauskriechen, wo in der Vision, in der die Androiden die Macht übernommen haben. Das ist ein Schwachsinn.
Ach, diese aus
ja, Picard.
Aus Discovery, oder wie?
Ja, die Discovery und Picard waren sie ja beide drin. Ja, genau. Das war Staffel 1 mit dem Hexenzirkel, die verhindern wollten, dass Androiden aus der Zukunft die Macht erlangen. Und dann tut sie ein Portal auf und Greifarme.
Greifen raus. Schon ja. Nicht mehr vor Augen.
Es sind aber dieselben Tentakel wie aus Discovery, insofern hast du eine Szene im Kopf, hast du beides. Hast okay. Du beides drin, ja. Ja, nee, ich hoffe nicht.
Ja, aber es ist jetzt halt auch so, dass es irgendwie so ziemlich dolle abgeschlossen wirkt. Das Einzige, was es so ein bisschen rüberträgt, sind halt diese komischen Visionen von Jack.
Mhm.
Der Rest ist ja erstmal, also den Würger haben sie jetzt zurückgelassen, können jetzt zurück zur Sternflotte. Das haben sie ja auch gesagt, dass der Würger jetzt erstmal ein paar Stunden ausfällt. Dauert irgendwie 2 Stunden, bis wir den Warp-Antrieb wieder hochfahren können. Also da haben sie genug Vorsprung, können sich also wieder in den Föderationsraum retten und ja. Wobei sie da ja auch nicht sicher sind nach Aussage von Dr. Crusher, weil da ist ja die Föderation. Können sie sich ein neues Schiff holen? Enterprise F.
Ja, die wird wahrscheinlich ja auch vorkommen.
Okay.
Insofern. Also wenn sie, ich hatte schon die Vermutung, dass sie irgendwann auf Denubia irgendwas, dass sie hier die zur alten Enterprise-Sektion gehen, die auf dem Planeten abgestürzt ist.
Mhm.
Was ich ganz so an sich ganz cool fände, kann man aber natürlich wieder blöd machen. Also dass man nochmal durch die alten Quartiere, alten Gänge geht, das mag die Show, glaube ich. Dass sie dann wieder da sind und dann, weiß nicht, da noch irgendwelche das umbauen müssen, dass es wieder losfliegen kann und mit dem alten Schiff nochmal ins letzte Gefecht ziehen.
Naja.
Ja, vielleicht.
Ich kann mir doch aber nicht vorstellen, dass sie das da liegen lassen haben. Also die werden doch eh alles ausgebaut haben, die können doch nicht einfach Technologie da auf einem Planeten liegen lassen.
Ja, das ist richtig. Aber es wird ja gesagt, Geordi ist Leiter des Museums,
mhm,
von irgendwas. Und am Anfang war ja das Bild von der Enterprise D und das ist immer sein Lieblingsschiff gewesen oder irgend sowas, sagte er, am Anfang. Und da dachte ich mir, vielleicht greifen sie es nochmal auf. Vielleicht ist das ausgestellt, die Überreste in diesem Museum, wo Geordi der Leiter ist oder das vielleicht auch noch.
Ja, wo ja wohl auch mehrere Schiffe ausgestellt sind. Also das sieht man ja am Abspann, der ganz cool aussieht. Da zeigen sie auch kurz das Museum und da ist wohl auch die Voyager ausgestellt. Und noch irgendwelche, ich glaube auch eine Excelsior und das wird angezeigt. Also wenn du dir Mühe machst und dir mal den Abspann anguckst, kann man auch eine ganze Menge entdecken.
Ah, okay.
Also viele Dinge kann man jetzt schon zuordnen aufgrund der ersten Folgen. Und wenn man noch so ein bisschen weiter guckt, kann es auch sein, dass auch noch so einige Sachen dann irgendwie spannend werden. Also man sieht auch DNA-Stränge, die da entdreht werden. Also wahrscheinlich wird es noch irgendwas mit Genetik geben. Man sieht ein Gehirn, was da irgendwie gescannt wird.
Ja, ich hatte ja am Anfang gedacht, dass Jack Crusher tatsächlich so Jack Crusher ist, dass dann irgendwie Beverly ihn geklont hat oder die Erinnerungen ihres verstorbenen Ehemanns, warum auch immer, da reinpacken sollte. Den Abstand habe ich mir tatsächlich nie so richtig angeguckt. Das mit den Gensequenzen ist mir schon aufgefallen. Aber ja, muss ich mir tatsächlich nochmal angucken in Ruhe. Den Abspann. Das Flottenmuseum.
Ja, wahrscheinlich hat da jede einzelne Sequenz irgendeine Bedeutung, aber das können sich andere genauer angucken, da habe ich dann nicht genug Ahnung.
Ja, das, ja. Finde ich jetzt auch nicht so interessant. Das mit dem Museum macht halt irgendwie Sinn, dass man da jetzt auf jeden Fall hinkommt, weil es A erwähnt wurde und sie auch noch Moriarty herholen müssen, der ja in so einem kleinen isolinearen Chip lebt. Vielleicht bringen sie nochmal Barclay aufs Tapet. Ja, sammeln den jetzt noch irgendwie einen, der da vielleicht auch in dem Museum ist. Irgendwo muss Star Trek ja seine verrückten Computer lassen.
Man hat immerhin auch eine gute Beziehung zu Deanna Troi, Barclay.
Das stimmt, ja.
Das sieht man in Voyager nochmal. Da ist sie, glaube ich, seine Therapeutin.
Ja. Ja, vielleicht kriegen wir noch mehr. Es sind relativ viele Voyager-Anspielungen an sich. Auch das mit New Rogen. Vielleicht kommt Janeway ja auch nochmal vor. Kate Mulgrew hat da, glaube ich, ist ja auch eine gerade wieder gefragte Schauspielerin. Ja. Dass mir das jetzt irgendwie durchaus vorstellen könnte.
Also so oft, wie sie erwähnt wurde, wäre es eigentlich nur fair, sie auch mal mindestens über den Bildschirm huschen zu sehen.
Und Seven hat ja auch eine Beziehung zu ihr. Eigentlich die viel, viel größere, stärkere Beziehung als zu Picard.
Ja, das erwähnt sie ja immerhin auch kurz. Also, dass sie es hauptsächlich war, die sie zur Sternenflotte wieder bewegt hat, den Weg zu gehen. Ja. Ja, sie und Picard. Aber da wird sie eben auch nochmal erwähnt. Und wie gesagt, man sieht halt die Voyager in dem Abspann.
Ja. Ja, ja, okay. Ja, ich hoffe, es bleibt die letzte Staffel dann einfach, dass es dann irgendwie zu Ende ist. Es wird sehr viel gelobt im Internet, die Staffel bislang. Das kann ich jetzt so nicht nachvollziehen. Es ist kompetenter gemacht, finde ich, als die letzten Staffeln, die dann wirklich gar keinen Sinn mehr gemacht haben. Jetzt passt das so halbwegs mit den Charakteren zusammen, die man kennt. Und die Geschichte ist jetzt nicht komplett unoriginell. Ja, deswegen, ich bin jetzt erstmal frohen Mutes, dass sie das irgendwie zum Abschluss bringen. Wird noch viel Pathos und Geseier sein, aber wenn jetzt der Action-Anteil jetzt auch noch ein bisschen stimmt und die Optik weiter so okay ist, auch wenn dir die Action nicht gefallen hat, aber
ja, was heißt, nee, die Action war schon okay. Also jetzt auch gerade die letzte Folge fand ich durchaus spannend.
Ja.
Aber halt vorher ist nichts passiert, also. Also inhaltlich ist da einfach für dich viel zu wenig.
Ja, das stimmt. Das war dann zumindest optisch für mich hübsch.
Ah.
Und wenn sie in diesem, also wenn sie jetzt nicht wieder ganz weit rausfliegen, sondern einfach mal im bekannten Universum bleiben würden und jetzt nicht an einen Ort, oh, wir sind so weit weg, niemand kann uns finden, das fände ich ganz nett. Vielleicht nochmal mehr andere Schiffe. Ja, das wären so meine Wünsche und Erwartungen.
Mhm.
Ja, vielleicht nochmal über die alte Enterprise gehen und können alle nochmal nochmal Abschied nehmen. Und ja. Picard und Beverly dürfen nichts miteinander haben. Das fände ich wirklich, das fände ich auch hier der Freundin von Picard echt unfair gegenüber, die ihn, den alten Mann nun jahrelang gepflegt hat und jetzt irgendwie beiseite gewischt wird von einer seltsamen Ex-Freundin, die 20 Jahre den Sohn gefangen gehalten hat.
Das hat er sich ja selbst so ausgesucht. Was wollte er? Er wollte ja keinen Kontakt. Seine eigene freie Entscheidung.
Nachdem Picard dann vor allen, vor jungen Offizieren irgendwie gesagt hat, nein, die Sternflotte ist die einzige Familie, die ich jemals brauchte.
Ah, da habe ich kurz weggehört. Okay, hat er das gesagt, also. Ja,
ja.
Okay, und alle klatschen. Und dann,
genau. Eklige Szene, wirklich.
Ja, also ich fand dann auch den Übersprung übrigens dann ein bisschen merkwürdig. Das war dann in der dritten Folge wahrscheinlich, als es dann darum ging, ihn auszuliefern. Und es war scheinbar eine Option, das zu tun. Aber als er dann doch irgendwie geschnallt hat, ist mein Sohn, nee, dann doch nicht. Dann behalten wir den doch lieber.
Ja. Und dann machen ja auch alle mit, dann sagt er ja selbst Shaw, ja okay, dann müssen wir jetzt kämpfen und das kann die ganze Crew in Gefahr bringen, wenn das ihr Fleisch und Blut ist. Wenn das irgendein Fremder gewesen wäre, no problemo. tötet, foltert ihn. Viel Spaß. Wir wissen nicht warum, aber das ist Starfleet.
Ja. Naja, außerhalb des Föderationsraums halt, ne?
Ja.
Da gelten dann keine Regeln.
Plötzlich. War mir auch nicht so bewusst auf jeden
Fall. Immerhin begründen sie das auch. Also das sagen sie ja dann.
Genau, und mit dieser Arschattitüde, die er hat, ist dann auch. Passt das dann insgesamt schon. Wie hat dir das De-Aging von Picard und Riker gefallen?
Ja, ist mir nicht so groß aufgefallen.
Echt? Okay.
Nee.
Ich fand das
also
irgendwie
bei albern. Riker ist es mir ein bisschen aufgefallen, aber bei Picard habe ich mir das gedacht oder weiß nicht. Aber nein.
Gut. Das war's dann erstmal. Machen wir jetzt Folge für Folge oder wieder zusammenhängende Plots?
Keine Ahnung. Mal gucken, wie wir es schaffen.
Ja, okay. Das ist auch richtig. Wir hätten ja auch noch andere Serien zu gucken und zu besprechen. Mhm. ja, auf jeden Fall die Struktur der Folgen ist jetzt, dass immer zwei Folgen von einem Regisseur gemacht werden. Was ich ganz nett finde. Und auch, dass sie sehr lang sind. Also ist ja, die letzten beiden Folgen waren über 50 Minuten.
Ja.
Und nur die zweite war knapp drunter, glaube ich. Das fand ich eine angenehme Länge tatsächlich. Da konnten sie jetzt auch mal ein bisschen was erzählen und ja, mussten dann nicht irgendwie zu schnell Dinge abhandeln.
Sie hätten was erzählen können, würde ich sagen.
Ja, okay.
Also ich finde es ja auch okay, wenn sie sich Zeit lassen für Sachen, ist ja auch gut. Aber ja, also Folge 2 und 3, da ist halt wirklich nichts gekommen. Also, ja. Wir fliegen in den Nebel rein und jetzt sind wir im Nebel und kommen nicht wieder raus. Und irgendwie das war's. Also, ja. Fand ich ganz, ganz furchtbar. Also auch dann auch jetzt bei der vierten Folge ist mir aufgefallen, fast eine Stunde sogar. War zumindest auf der Uhr angezeigt. Also waren es wahrscheinlich so 55 Minuten dann, was sie wirklich an Handlungen gezeigt haben. Also ich glaube, sie hätten das Ganze auch zusammenstreichen können auf zwei Folgen. Hätte auch gereicht.
Ja, wenn sie dann noch ein bisschen was weggelassen hätten. Das mit der Depression von allen, das fand ich sehr... Das fand ich nervend bei der letzten Folge. Dass dann alles düster sein kann, ist ja okay, aber dass dann alle in Depressionen verfallen, fand ich nicht so geil.
Ja, also okay, das waren so die jüngeren Offiziere, dass denen das irgendwie schwerfällt. Ja, kann ich verstehen. Also, klar. Und sie hatten irgendwie nichts mehr und ja. Aber es hat man halt so noch nicht gesehen. Das ist halt Star Trek untypisch. Es ist halt immer irgendwie so, ja, und jetzt machen wir hier und hier ist noch das, was Dr. Crusher halt irgendwie hatte, das hätte auch anderen nochmal auffallen können. Weil es wurde schon auf der Brücke gesagt, so, oh, es ist hier biologisch und da können wir jetzt nochmal weiter irgendwie drüber nachdenken und gucken. Und fand ich dann auch merkwürdig, dass es nicht von der Brücke aus kam, diese eine Offizierin war da irgendwie relativ hinterher, dass es da nicht weiterging, sondern dass es dann Crusher war, die das dann entdecken musste. Hast du aber schon gesagt. Komisch.
Hattest du noch Gedanken zum Therapie-Holodeck, was immer an ist, damit sich Leute...
Kann ich auch nicht verstehen.
Also, das war wirklich absurd.
Und vor allen Dingen, also halt auch so in der Abfolge, wir müssen jetzt überall den Strom abdrehen, nichts geht mehr. Und ja, aber das lassen wir an, weil das hat seinen eigenen Energiekreislauf. Ja, dann zapf den an. Also... Holodeck ist, glaube ich, nicht gerade sparsam, was Energieverbrauch angeht. Also wäre wahrscheinlich noch mal mindestens eine halbe Stunde mehr Luft gewesen. Oder eben noch mal 2-3% mehr für Antrieb.
Ja, und das Holodeck ist sonst immer das Erste, was ausfällt bei Beschuss. Und jetzt ist es irgendwie so der letzte Therapieraum, wenn es Leuten wirklich, wirklich schlecht geht.
Ja, und zufällig ist ein Wein von ihm da, was ich auch nicht verstehen konnte. Also hat er da jetzt irgendwie, ist er standardmäßig auf jedem Schiff, dieses Programm. Und ist es dann auch Standard, dass dann auch zufällig ein Wein von ihm da ist? Und ist es dann nicht aber auch eigentlich holographischer Wein? Beziehungsweise, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich ein Standardprogramm ist. Also dann haben sie doch bestimmt andere. Und hat er dann einen kleinen Chip dabei, obwohl er den gehabt. In welcher Falte steckte der?
Er ist ja auch Androide.
Ja, okay, gut. Ja. Dann kann er einfach ein Kabel rübergespielt haben. Abgespeichert.
Ja, und der Erste kann dann seine Lieblings-Holo-Fantasie anmachen.
Alter vor Schönheit.
Ja, sie hätten jetzt auch in eine Ferengi-Massagehöhle stolpern können, weil der junge Kadett Harry Kim gerne nochmal ein Happy Ending gehabt hätte.
Wie heißt es? Gib mir Una.
Umok.
Umok, gib mir ja, Umok. Genau.
Und dann muss Picard Umok kriegen.
Muss sein Sohn ihm die Ohren kraulen, ja.
Ja, genau.
Das ist so eine schöne Vater-Sohn-Sache. So. Der Sohn gibt dem Vater Umok.
Ja, genau. Schön, dass wir das noch nicht gesehen haben, aber wir haben ja noch 6 Episoden Zeit.
Ach so, ja, das wollte ich noch fragen. Also 10 Folgen, ja.
Ja, der Standard. Die nächsten beiden Episoden heißen Imposter und Bounty. Also, ja. Wird sich was mit den Changeling vermutlich was zu tun haben. Na, keine Ahnung. Also es lohnt sich da auch wirklich nicht so richtig zu spekulieren, weil sie können irgendwie alles machen. Wie sie jetzt zu den Punkten hingeraten, bin ich gespannt. Aber da lasse ich mich überraschen.
Ja.
Ja, gut. Hoffen wir auf mehr Raumschiffe und mehr Spaß für dich bei den Folgen.
Ja, hoffe ich auch.
Wir hören uns das nächste Mal.
Ja, alles klar.
Alles klar. Tschüss.
Auf Wiederhören.
Um über das Erscheinen neuer Folgen informiert zu sein, abonniert uns im Podcatcher eurer Wahl oder auf Spotify. Dort könnt ihr uns, wie auf iTunes, auch gerne 5 Sterne hinterlassen. Außerdem folgt uns gerne auf unserem Instagram-Kanal unter viereckige Augen, ein Wort, oder auf Twitter unter 4ea-podcast. Um zu kommentieren, besucht unsere Homepage 4-eckige-augen.de oder schreibt uns eine E-Mail unter viereckigeaugen.podcast@gmail.com. Überall wird die 4 als Zahl geschrieben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei den viereckigen Augen, dem Podcast für Serien und serielle Kultur.